Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wenn es euch zu laut ist, dann muss mich irgendjemand leiser drehen. Gut, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, ausnahmsweise mal mit meiner Frau Johanna, von der viele Leute in Deutschland und darüber hinaus glauben, dass sie ein Phantom ist und gar nicht existiert, weil ich immer von ihr schwärme, aber sie so selten mit mir unterwegs ist. Aber heute ist sie da. Ich habe festgestellt, dass es mindestens 4 Verbindungen gibt, auch wenn ihr mich nicht kennt. Verbindung Nummer 1, Tino, 1994. Ich habe vorhin gerechnet, das sind jetzt wie viele Jahre? Ja, habe ich eine Konferenz hauptverantwortlich organisiert in Freiburg und Tino war dabei im Lobpreisteam damals. Dann, Freiburg ist eine Zähringer Stadt wie Bern. Ja. Dann, was war das Nächste? Natürlich, ich bin Gebetshausleiter und fühle mich hier zu Hause. Und dann habe ich Schweizer Wurzeln. Meine Großeltern kommen aus dem Appenzell, deswegen bin ich auch so klein. Ja. Aber heute darf ich da sein und ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung, zu euch zu sprechen, um euch zu ermutigen. Mein erster Satz, bevor ich irgendwas zu mir selber noch sage und zum Gebetshaus Freiburg, ist Danke. Danke, dass ihr betet. Danke, dass ihr betet in dieser Zeit und in dieser Stadt. Danke, dass ihr Jesus nachfolgt. Danke, dass ihr treu seid. Danke, dass ihr aufsteht, wenn ihr hingefallen seid. Und dass ihr weiter lauft. Und ich will sagen, unser Gott steht auch in Bezug auf dieses Gebetshaus an der Seite dieser Aschenbahn im Stadion unseres Lebens, dass wir laufen, wo wir den Lauf laufen. Und immer wieder, ich zumindest, holen wir uns wunde Knie und Schrammen an den Ellbogen. Aber da ist einer, der uns anfeuert und sagt, lauf den Lauf weiter. Lauf den Lauf. Und das möchte ich euch zurufen. Ich habe keine Ahnung, wer von euch Mitarbeiter, wer von euch Kritiker, wer von euch Liebhaber und so weiter ist. Aber ich möchte euch heute alle herausfordern. Euer Sein dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Ich will kurz ein paar Sachen zu mir sagen. Die größte Lebensleistung, die sagt man so am Anfang, um anzugeben, meine größte Lebensleistung ist die, ich habe 3 Pubertäten überlebt. Ich habe 3 erwachsene Kinder und meine Frau und ich haben es geschafft. Wir sind durch. Alle, die Kinder haben und die pubertäre Kinder hatten, die wissen, was das bedeutet. Ja, also wir können uns alle auf die Schultern klopfen, wenn wir das geschafft haben. Ich habe 4. Ja, die ist noch nicht vorbei. Genau, und ansonsten, ich bin lange Christ. Ich habe viel in der Kirche gearbeitet, viel in der evangelischen Freikirche gearbeitet, komme ursprünglich aus der katholischen Kirche. Und habe 1999 gemerkt, Mensch, ich arbeite so viel für Gott, ich bin ein guter Mitarbeiter, wie so viele in der Kirche oder Gemeinde, aber ich bin ein schlechter Liebhaber Jesu. Meine Liebesbeziehung zu ihm definiert sich über mein Tun. Ich arbeite so viel für ihn, mit kleinen Kindern, mit einem Vollzeitjob und so weiter und so fort. Ich arbeite und arbeite und arbeite und ich arbeite gern. Aber diesem Gott geht es in erster Linie nicht um unsere Arbeit. Und auch hier der Link zum Gebetshaus. Ich verstehe Gebetshaus als einen Weckruf der Braut, dem Brautigam entgegen und dem Rest der Braut entgegen. Gott hat uns berührt, auf der ganzen Welt, es ist wirklich erstaunlich, auf der ganzen Welt, um unser Herz sehnsüchtig zu machen nach dem Bräutigam. Die Bibel ist von vorne bis hinten eine Liebesgeschichte. Wirklich. Also die endet mit einer Hochzeit. Liebe Männer, gewöhnt euch an den Gedanken, dass ihr irgendwann ein weißes Kleid anhaben werdet. Das ist der gerechte Ausgleich dafür, dass der Paulus so oft die Brüder anspricht und so wenig die Schwestern. Ja, am Ende habt ihr, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Bibel ist eine romantische Liebesgeschichte von vorne bis hinten. Und als mir das klar wurde, dass mein Leben primär sich über Leistung definiert, ich habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet, insgesamt 30 Jahre, habe einen Traumjob dort gehabt, war zuständig für 3D-Design und habe meinen Job richtig geliebt. Jesus hat dort viele Sachen getan, das war ganz, ganz stark. Und 1999 war das eben so, dass Gott mich herausgerufen hat in die Stille, um ihn zu suchen und um meine Liebesbeziehung wieder zu erneuern. Damals war es so, dass in Deutschland niemand von Gebetshaus geredet hat. Niemand, 1999. Und ich habe keine Ahnung gehabt von Gebetshaus und ich war ein motivierter Beter, der folgendermaßen agiert hat. Bei uns in der Gemeinde gab es eine Pastorin. Und diese Pastorin, das war so eine verrückte Beterin, die wollte immer beten und alle anderen nicht. Und sie hat dann mit großem Eifer beispielsweise an einem Sonntagmorgen eine Gebetshalbnacht angekündigt. Kennt ihr sowas aus euren Gemeinden? Gebetshalbnacht. 20 bis 24 Uhr beten wir. Yeah. Und sie hat es mit großem Eifer angekündigt und hat dann von vorne, und ich saß in der ersten Reihe, ich war im Leitungsteam mit dabei, im Erweiterten, und dann hat sie gesagt, und seid ihr dabei? Und genauso euphorisch wie ihr waren wir. Und ich habe jedes Mal überlegt, welche Ausrede habe ich, die keine Lüge ist, damit ich nicht kommen muss. So ein Beter war ich. Und jetzt kam dieser Ruf Gottes 1999, such mich. Und ich habe das gemacht, ich habe alle Dienste aufgehört in der Gemeinde, bis auf die Anbetungsleitung, und habe dann angefangen, Gott zu suchen. Und zu meiner völligen Überraschung, aber das mache ich jetzt kurz, das wäre eine zu lange Geschichte, hat Gott mich gerufen, in Freiburg ein überkonfessionelles Gebetshaus zu gründen. Und ich habe hab mich auch so umgeschaut und habe gedacht, ist da noch irgendjemand? Also, aber Gott hat mich gemeint, und dann habe ich mir ein weiteres Jahr Zeit genommen, weil Gott über eine Hütte Davids gesprochen hatte, von der ich nichts wusste. Und dann, weil ich niemanden kannte, der über dieses Thema spricht, habe ich ein Jahr lang die Bibel studiert und die Kirchengeschichte studiert, um herauszuarbeiten, was hatte es mit dieser Hütte Davids auf sich? Was ist da eigentlich passiert? Und habe dann festgestellt, dass ein anderer Liebhaber Gottes ein so überfließendes Herz gehabt hat, dass er gesagt hat, trotz allem, was ich habe, trotz allem, was ich bin, trotz allem, was mir wichtig ist, eines ist mir noch wichtiger. Ich will den Herrn suchen und ich will vor ihm sein und ihn anschauen und ich will ihm Lobpreis schenken bei Tag und Nacht. Der David, um den es da geht, der hat eigentlich etwas völlig gegen das Gesetz Stehendes getan damals mit dieser Einrichtung der Hütte Davids. Aber er hat es gemacht und Gott nennt ihn einen Mann nach seinem Herzen. Eines, schreibt David im Psalm 27, Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus meines Gottes, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Da geht es null um Arbeit, es geht nur um Sein. 2001 konnte ich dann mit ein paar Freunden eine Gebetshausgründungsarbeit verwirklichen und seit damals gibt es das Gebetshaus in Freiburg. Ich mache jetzt einen Riesensprung. 2011 war der nächste Schritt dran. Gott hat mich rausgerufen aus meiner säkularen Arbeit, die ich sehr, sehr geliebt hatte. Ich wollte nicht gehen. Ich habe wirklich Angst gehabt. Da waren noch unsere drei Kinder im Haus und ich konnte mir das nicht vorstellen, einen Lebensstil zu führen, wo ich auch finanziell abhängig bin von Gott. Wisst ihr, wir alle gehen so gerne auf unsere Knie, heben die Hände und singen, du bist alles für mich. Und ich gebe mich ganz hin und ich lege meine Krone nieder und so weiter. Aber es ist was anderes zu tun. Wenn du 30 Jahre einen guten Job hattest und dann deine ganze Rente, Zusatzrente und so weiter aufgibst, dann wird es nochmal echter, sowas zu singen. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich so weit war. Meine Frau ungefähr 2 Wochen. Sie hat einfach eher größeren Glauben, sorry. Und ich erinnere mich gut, als ich unterwegs war in den Bergen und ich war joggen und habe Musik gehört, Lobpreismusik, meditative Lobpreismusik, sehr ruhig. Und ich habe mit Gott argumentiert und habe zu Gott gesagt, ich will dir wirklich alles geben und ich bin bereit, es zu tun. Und dann war in meinem Inneren die Überzeugung, ja, aber ich muss nicht nur bereit sein, sondern ich muss den Schritt auch wirklich tun. Also ich muss, für mich war das so, ich muss sagen, Herr, ich gehe jetzt, wann auch immer du mich dann konkret rufst, aber jetzt gehe ich lasse jetzt los. Und dann habe ich gemerkt, mich überkam eine riesige Angst, Existenzangst. Und ich war so in meinen Gedanken beschäftigt, dass die Lobpreismusik im Kopfhörer, die war irgendwie ganz weit weg. Aber dann kam sie plötzlich in mein Ohr. Ich habe gesagt zum Herrn während dem Laufen, Herr, ich habe Angst. Und dann singt da jemand in meinem Ohr, fürchte dich nicht, ich bin dein Versorger, ich kümmere mich um dich. Gott kann ganz schön gemein sein. Und so ging das zweimal, dass ein Gedanke in mir war, die Musik überhaupt nicht mehr relevant und präsent war, aber dann kam ein Reden von Gott und dann habe ich gesagt, ich mach's. 2011 bin ich dann ausgestiegen aus meiner Arbeit und bin seither vollzeitlich im Gebetshaus, Gebetshaus Freiburg. Manuel hat's gesagt, wir sind mitten in der Innenstadt von Freiburg in der Fußgängerzone. Wir zahlen einen verrückten, horrenden Mietpreis, aber der Herr versorgt uns. Wir haben so schöne Räume. Ihr müsst mal kommen und Eis schlecken in der Eisdiele genau gegenüber vom Gebetshaus und dann zum Beten kommen. Und jetzt spiele ich noch einen Trumpf aus. Bei uns ist alles klimatisiert. Herrlich. Genau. Gebetshaus Freiburg ist ein Haus, das sehr, sehr eingebunden ist in die Kirche vor Ort, in den Leib Christi. Mich hat es immer sehr gestört, dass die einen auf die anderen zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie es in Bern ist. In Freiburg war es damals so. Freiburg ist Erzbischofsstadt, größte katholische Diözese in Deutschland oder zweitgrößte. Und in Freiburg war das so, dass die Baptisten haben geglaubt, die Katholiken kommen alle in die Hölle. Die Katholiken haben gesagt, wer sind denn die Baptisten? Die Pfingstler haben gesagt, naja, die und die und so weiter und so fort. Und jetzt kam dieser Ruf, ein Gebetshaus zu gründen. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben meine Freunde und ich, die im Gründungsteam waren, wir haben das den geistlichen Ältesten der Stadt vorgestellt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir kamen da mit einem Baby, das Gott uns in die Hand gelegt hatte. Wir hatten keine Ahnung, wir wussten nur, wir haben was damit zu tun. Und mit diesem geistlichen Baby kamen wir zu den geistlichen Vätern in der Stadt und haben gesagt, könnt ihr Vaterschaft übernehmen? Und die haben, mit anderen Worten, die haben gesagt, ist nicht von uns. Wir haben nichts damit zu tun. Aber mit der Zeit haben sie uns auf und angenommen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich bin ja kein Theologe. Ich habe mir jeden Einzelnen der Groß, bei uns sagt man Großkopfeten, ich weiß nicht, ob man das hier auch sagt, die mit dem großen Kopf. Ja. Ich habe mir jeden von denen eingeladen, zu mir nach Hause aufs Sofa, habe ihm Kaffee angeboten. Alle, vor denen ich Angst hatte. Und habe dann gesagt, ich möchte gerne Sie unterstützen. Wie kann ich Sie unterstützen mit dem Gebetshaus? Und Kaffee und der Heilige Geist sind eine unschlagbare Mischung. Wirklich. Heute ist es so, dass diese ganzen Chefs darf ich zu meinen Freunden zählen. Und es ist eine Wertschätzung dem Gebetshaus gegenüber und vom Gebetshaus den Kirchen und Gemeinden in Freiburg und darüber hinaus gegenüber, das ist so wunderschön. Wir sind zwischen 130 und 140 Mitarbeitern mittlerweile, davon Richtung 30 in Anstellung oder sogenannte Stammmitarbeiter und dann die anderen eben ehrenamtlich. Wir hätten nie gedacht, was sich entwickeln würde. Ich habe vor ein paar Monaten, und jetzt kommt mein erster Blog für euch, Punkt 1 war kurze Vorstellung von mir verbunden mit dem Preis, den es auch kostet. Es hat mich mein Leben gekostet. Wirklich. Und ich habe heute Morgen ein Gespräch geführt mit einem Leiter und es ging um Berufung und er hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich das annehmen will, was Gott für mich hat. Und ich habe gedacht, aber diese Frage stellt sich nicht. Wenn Gott uns beruft, dann heißt es, er bietet uns das Beste für unser Leben an, was es überhaupt gibt. Und auch wenn es mich mein Leben kostet oder meinen Ruf kostet, es ist das Beste, was ich haben kann. Und so habe ich damals mit Johanna zusammen Ja gesagt. Und jetzt erleben wir, was wir erleben. Ich will sagen, wenn du dich, es betrifft natürlich hauptsächlich euch beide, wenn ihr euch in ein Gebetshaus hineingebt, aber eben auch alle Mitarbeiter in Spe, dann kostet es einen Preis, der wunderbar und schrecklich zugleich ist. Ich habe 10 Jahre gebetet, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich alleine war im Gebetsraum. Es zeigt sich wirklich, und nicht, dass ich da besonders wäre, es zeigt sich wirklich, ob du eine Berufung hast zu beten, nicht wenn wir so viele Leute sind, sondern wenn keiner kommt. Und wenn die Leute gehen, wenn du ans Piano, also das würden sie bei mir wirklich tun, aber wenn du an die Gitarre sitzt, wenn du eine Gebetsstunde anfängst zu leiten und dann gehen auf einmal alle scheinbar aufs Klo, aber sie kommen nie mehr wieder. Und dann stellt sich die Frage, weswegen bin ich hier? Und der Herr liebt es, wenn wir da bleiben. Wenn es keinen Unterschied gibt in unserem Beten und Anbeten, ob da solche tollen Leute sind wie ihr oder niemand, beziehungsweise der Herr. So, der persönliche Aspekt, dann will ich ein bisschen rauszoomen, vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Der Daniel Gruber ist einer unserer Leiter, ein ganz toller, der ist heute Vater geworden, zum ersten Mal in seinem Leben. Und haben ihr erstes Kind bekommen, Daniel und Lisa. Und Daniel ist so einer meiner Co-Leiter im Gebetshaus. Wir sind ein fünfköpfiges Leitungsteam. Und wir waren vor einiger Zeit in Leipzig und standen dort in der Thomaskirche am Grab Bachs. Vielleicht war der eine oder andere von euch schon mal da. Andächtig standen wir vor dieser Bronzeplatte im Boden. Und der Daniel fragt mich, du Rainer, wie willst du eigentlich mal beerdigt werden? Jetzt dein Verhältnis zu demjenigen, der dich sowas fragt, muss gut sein, um nicht irgendwie auf komische Ideen zu kommen. Aber unser Verhältnis ist gut und ich habe zum Daniel gesagt, du, stopf mich aus und setz mich in den Gebetsraum. Was ich damit sagen will, ist, das ist mein Zuhause. Alles, was ich tue, kommt von meinen Knien dort im Gebetsraum. Unsere Mitarbeiter im Gebetshaus haben die Verpflichtung, 50% ihrer Arbeitszeit im Gebetsraum zu sein. Und zwar nicht, damit wir rund um die Uhr Gebet hinkriegen, sondern aus Selbstschutz. Wir können ganz schnell über Gebet reden, aber nicht mehr beten. Wir können die richtigen Sachen sagen, aber sie sind hohl und leer, wenn sie nicht von da hinten aus der Verborgenheit mit Gott kommen. So arbeiten und so denken wir. Und jetzt zoome ich ein bisschen raus auf die Stadt. Gebetshaus Freiburg, habe ich gesagt, ist sehr gut integriert in der Stadt. Das macht sich zum Beispiel daran fest, dass es ein Leitergebet gibt im Gebetshaus, wo Pastoren, Priester, Bischof und so weiter und so fort, die kommen alle zusammen, um zu beten. Vor 15 oder 20 Jahren hätten die sich noch den Glauben abgesprochen. Heute kommen die zusammen und legen sich die Hände gegenseitig auf und beten miteinander. Und ich weiß noch meine diebische Freude, als ich da saß und habe gesagt, so, lasst uns am Schluss der Stunde, viele Jahre her, noch in Zweiergruppen füreinander beten. Und ich habe das geschickt gemacht. Der russische Pfingstler saß neben dem katholisch-synodalen. Und die zwei mussten jetzt füreinander beten. Das war ein Novum. Aber die haben sich dann lieben gelernt im Gebetsraum. So, das findet in der Stadt statt. Gebetshaus unterstützt Gemeinden. Wir bieten Gemeinden Unterstützung an. Die wird auch wahrgenommen. Und ich finde es abgefahren. Ich komme aus einer Pfingstgemeinde und habe für katholische Priester Exerzitien geleitet über Gebet. Und solche Sachen werden abgefragt. Nicht nur ich alleine gehe an verschiedene Orte, sondern verschiedene Mitarbeiter aus dem Gebetshaus. Wir sind eine ganz, ganz bunte Truppe von Leuten aus allen Kirchen und Gemeinden. Wir sind, wie ihr auch, keine Gemeinde, sondern eine geistliche Gemeinschaft. Gegründet auf der Gemeinschaft mit Gott, aber auch der Gemeinschaft miteinander. Und wir stellen fest, dass das attraktiv ist für die Christen in der Stadt. Dass das attraktiv ist für die Menschen in der Stadt. Da, wo wirkliche Gemeinschaft mit Gott und untereinander gelebt wird, da riecht's gut. Und zwar gibt's da diesen Duft, diesen Wohlgeruch der Erkenntnis Jesu. Man riecht, da ist Gott. Zu meinem Leidwesen hat noch keiner unserer Besucher, wir haben sehr viel Besuch, keiner unserer Besucher hat zu mir mal gesagt, ihr betet so gesalbt. Oder euer Lobpreis zieht mir die Strümpfe aus. Aber was sie immer sagen, wirklich, was sie immer sagen, wir haben euch beobachtet. Und wie ihr miteinander umgeht, das hat uns beeindruckt. Und wir gehen gar nicht auf eine besondere Art und Weise miteinander um. aber wir verbringen Zeit, Stunde um Stunde um Stunde gemeinsam auf den Knien in der Anbetung oder in der Fürbitte und Gott prägt uns mit seiner Schönheit, wo vorher Dunkelheit und Verletzung ist. Und das nehmen die Menschen wahr. Gebet verändert uns, Gebet schenkt uns Einfluss in der Stadt. Das Gebetshaus Freiburg hat einen Einfluss gewonnen in der Stadt, den wir uns nicht hätten ausdenken können. Vor ein paar Monaten habe ich eine Lehrserie gehalten über God of the City. Wie können Städte und können Städte überhaupt transformiert werden durch das Evangelium? Und ich habe erzählt von einer Stadt auf den Philippinen, also ich wollte nicht von irgendwie Ninive als Beispiel, das kennen wir ja alle, sondern jetzt und heute gibt es solche Beispiele. Und ich habe von einer Stadt in den Philippinen, auf den Philippinen erzählt, Paranaque heißt die, wo der Oberbürgermeister, 600.000 Leute, der Oberbürgermeister ist gläubig und jeden Morgen gehen die Pastoren ins Rathaus und beten für die ganzen Dezernate, für den OB und so weiter. Und ich habe das erzählt mit strahlenden Augen. Und das Stadteinkommen in Paranaque, das Gesamteinkommen hat sich vervierfacht, soziale Probleme wurden gelöst. Im Stadtwappen steht heute a city, Paranaque, a city dedicated to God. Sowas gibt es, liebe Freunde, und das könnt ihr in den säkularen Medien lesen. Das steht nicht in einem christlichen Taschenbuch, steht in säkularen Medien. Meine letzte Information, die ich gelesen habe, war vom 18. Februar diesen Jahres. Paranaque, eine Modellstadt auf den Philippinen für gute Leiterschaft. Und der Bürgermeister sagt, ich trainiere alle meine Angestellten, göttliche Leiterschaft zu verstehen und zu leben. 70.000 im ganzen Umfeld, 70.000 Polizisten hat er einen Alpha-Kurs machen lassen. Abgefahren. Und ich habe das erzählt mit strahlenden Augen, diese Tatsachen weitergegeben und so davon geträumt. Das war im Januar oder das war noch letztes Jahr, weiß es nicht mehr, dass wir sowas in Freiburg erleben. Freiburg hatte im März Oberbürgermeisterwahlen. Freiburg ist, was die Mieten angeht, die zweiteuerste Stadt Deutschlands. Es gibt eine riesige Wohnungsnot. Freiburg ist die begehrte Stadt. Alle wollen da wohnen, weil wegen des Klimas, wegen der Lage, wegen des guten Weins, wegen des Gebeten, nee, also so diese Sachen. Und das heißt, es ist eine sehr, sehr lebendige Stadt. Und wir haben seit 16 Jahren einen grünen Bürgermeister gehabt. Die erste Großstadt in Deutschland mit einem grünen Bürgermeister. Und der ist gern zum Christopher Street Day gegangen, aber nicht so gern ins Gebetshaus. Ja? Und der hat die Stadt gut regiert. Und dennoch haben wir uns gewünscht, dass der Herr einen Mann platziert, der sich nicht schämt des Evangeliums. Und wir haben gerungen und gerungen und gerungen im Gebetsraum. Und im März 2018 diesen Jahres oder Februar kommt ein junger Mann, Anfang 30, bewirbt sich parteilos als Oberbürgermeister, kommt ins Gebetshaus, betet mit uns immer wieder und sagt, er kandidiert. Und er hat kandidiert und keiner hat ihm eine Chance gegeben. Keiner. Nicht mal er selber hat es geglaubt. Wirklich. Und im ersten Wahlgang schlägt er den guten Regenten Freiburgs. Und alle waren platt. Dann gab es die Stichwahl und er hat ihn um noch mehr Prozentpunkte geschlagen. Wir haben einen Oberbürgermeister, der betet. Wir haben einen Oberbürgermeister, der Gebet für die Stadt will, und zwar da, wo er arbeitet. Wir haben einen ersten Bürgermeister, der ins Gebetshaus kommt und ringt für die Stadt mit uns. Das heißt, die zwei höchsten Chefs in der Stadt in Freiburg kommen regelmäßig zum Gebet. Erzählt es nicht allen weiter, die kriegen auch ganz schön Druck. Deswegen, ja, unsere linke Zeitung in Freiburg ist nicht so begeistert von sowas. Aber wer zum Konvent kommen wird, da sage ich nachher noch kurz was dazu, der wird unseren OB wahrscheinlich kennenlernen, weil der auch kommen wird. Und wir erleben Dinge in Freiburg, die fassbar sind. Wisst ihr, ich bin, wie der Tino auch, lange in diesem Verein dabei. Und ich habe viel gesehen und ich habe auch viel gesehen, was eine Seifenblase war und was wieder vergangen ist. Aber wenn du die Zeitung aufmachst und liest in der Freiburger Zeitung Innenstadtkriminalität um 12% zurückgegangen. Gewaltkriminalität 16% zurückgegangen. Dann kannst du dir das sicher als Gebetshaus leider nicht alles auf die eigenen Fahnen schreiben. Aber eine Freude ist es doch und für mich ein Beleg dafür. Es lohnt sich, dass wir in der Innenstadt sind. Es lohnt sich, dass wir Tag und Nacht ringen und dir, Gott, einen Wohlgeruch der Anbetung schenken. So, das ist der Blick auf die Stadt und das wünsche ich so sehr. Da beten wir für euch und nehmen auch gern Gebetsanliegen an, um für euch zu beten. Wir beten jede Woche für verschiedene christliche Dienste und Werke, um sie zu unterstützen, zu tragen und so weiter und so fort. Wir haben deutschlandweit ein Mandat bekommen, das wir uns nie vorgestellt hätten. Gebetshaus, das weiß ich nicht, wie es in der Schweiz ist, war in Deutschland lange Zeit verpönt, weil das sind die, die den Kirchen und Gemeinden ihre Schäfchen wegnehmen. Und als wir angefangen haben, 2001, hat der Pastor, Doktor der Theologie einer großen Gemeinde, der hat zur Theologie des Gebetshauses Freiburg, hatte der echt seine Fragen. Heute ist er mein Freund, ich predige bei ihm in der Gemeinde, sie unterstützen das Gebetshaus finanziell und er hat gesagt, nach 10 Jahren, Rainer, ich habe euch 10 Jahre beobachtet. Und 10 Jahre habt ihr keine Gemeinde gegründet, aber ihr habt gebetet. Und das hat mich beeindruckt. Liebe Freunde, deswegen hier auch an euch in Bern. Ich habe Gebetshausgründungen erlebt. Ihr seid schon eine Weile unterwegs, deswegen betrifft euch das nicht direkt. Aber ich habe Gebetshausgründungen erlebt, die mit viel Tamtam gestartet wurden, mit der tollsten Webseite. Und nach einem Jahr war keiner mehr da, der gebetet hat. Was wir machen in den Gebetshäusern ist, wir beten. Und es ist nicht selbstverständlich. Aber wir wollen das machen. Bei uns im Gebetsraum steht an der Wand ein Versprechen, das wir als Kernteam dem Herrn gegeben haben, unsere Herzen dran gehängt haben, Psalm 115, Vers 18. Da steht, wir aber werden den Namen des Herrn preisen bis in Ewigkeit. Es gibt keine Frage, egal ob wir Räume haben oder nicht, wir waren schon in Kellern, wir waren schon überall. Wir werden den Namen des Herrn preisen bis in Ewigkeit oder bis wir eben sterben und ausgestopft werden. Aber wir werden das machen. Es ist cool in Deutschland und so viele Gebetshäuser, wie ich jetzt in der Schweiz sehe, auch in der Schweiz in einem Gebetshaus mitzuarbeiten. Aber es ist nicht cool, Gott zu begegnen. Es ist ein unfassbares Vorrecht, mit diesem Gott zusammen sein zu können. Ich habe ein Buch geschrieben über die Heiligkeit Gottes, um zu belegen, was Heiligkeit der Bibel gemäß ist. Und wir haben Momente erlebt im Gebetsraum, das kennt ihr vielleicht auch, wo wir von Gottes Heiligkeit so ergriffen waren, dass wir gesagt haben, obwohl wir alle keine Suizidalen sind, aber Herr, wenn wir jetzt gehen können, super, ich brauche nicht mal mehr mein Vesper leer essen. Wenn wir jetzt gehen können, ich bin dabei. Und Gott offenbart seine Schönheit in unseren Ländern wieder. Gebetshäuser haben 4 Aspekte, die ich sehen kann, die essentiell wichtig für uns sind. Aber ich muss auf die Uhr gucken, ich habe keine... Ah, ich habe noch ein bisschen... 4 hauptsächliche Aspekte sehe ich, die Gebetshäuser tragen in unseren Ländern. Aspekt Nummer 1, wir sind ein prophetisches Zeichen dafür, dass Gott seine Braut ruft, dass Gott sich sehnt nach Intimität. Ich habe vorhin von dieser Liebesgeschichte gesprochen. Der erste Satz Gottes, der uns überliefert ist, den er zu Menschen gesprochen hat, war ein Schrei nach Intimität. Wisst ihr, welcher Schrei das war? Adam, wo bist du? Dort, wo Distanz zwischen Mensch und Gott entsteht, leidet nicht nur der Mensch, sondern Gott leidet. Gott sehnt sich danach, mit dir und mit mir, frag mich nicht warum, aber mit dir und mit mir zusammen zu sein. Und Gebetshäuser sind die Orte, die ich sehen kann, wo so viele Jesus-verliebte, duftende Menschen sind wie sonst nirgendwo. Im Moment. Vielleicht sehe ich das falsch, aber das ist meine Beobachtung auf den Reisen. Wir stehen als prophetisches Zeichen, als eine große Plakatwand in der Kirche in Deutschland. Gott ruft dich in Intimität. Und so kann es aussehen. So muss es nicht aussehen. Unsere Gebetsstunden sind der Freddy weiß es, ne? Unsere Gebetsstunden sind total unterschiedlich. Aber es geht immer um Intimität, um Begegnung, um Nähe zu Gott. Punkt 2, Gebetshäuser sind prophetische Zeichen für Einheit. Gott selber ringt um unsere Einheit. Gott selber, Jesus hat gebetet in Johannes 17 und zeig mir, außer vielleicht Gethsemane, ein anderes Gebet, wo Jesus so gerungen hat mit dem Vater. Er hat gerungen um Einheit im Gebet. Also Jesus betet um Einheit und er betet um Einheit, damit Menschen erkennen, dass er der Gesandte ist vom Vater. Einheit ist nicht ein Add-on. Einheit ist eine der Hauptsachen. Einheit spricht mehr, das erleben wir in Freiburg, zu den Menschen der Stadt als irgendeine tolle Veranstaltung von einer Gemeinde. Wir waren im deutschen Fernsehen letztes Jahr und irgendwie 400.000 Leute haben diesen Beitrag gesehen und haben gesehen, wie der katholische Pfarrer sagt, im Kurzen, ich finde Gebetshaus Freiburg voll cool. Und wie der Bürgermeister sagt, Gebetshaus Freiburg ist toll. Und die Leute haben gestaunt, dass sowas möglich ist. Und es ist nicht möglich wegen Strategien, die wir hätten, sondern wegen der Liebe, die wir füreinander haben. Gebetshaus Freiburg ist gepflanzt, und das werdet ihr wahrscheinlich auch sein, mitten in diese Wunde hinein, die zwischen den Kirchen und Denominationen noch besteht. Und ich habe darunter gelitten, nirgends dazu zu gehören, ja, sondern in dieser Wunde zu sitzen, bis mir Gott gezeigt hat, Rainer, aber in dieser Wunde zu sein, heißt auch den Auftrag zu haben, wie der Blutgerinnungsstoff, diese Wunde zum Heilen zu bringen. Und ja, wir gehören in dem Sinne nirgends dazu, sind schwer einzuordnen, weil die Mitarbeiter von allen verschiedenen Kirchen und Gemeinden kommen. Und je nachdem, welcher Wundrand auf uns schaut, der sieht hintendran natürlich die Katholiken oder die Orthodoxen oder die Baptisten oder die Pfingstler. Also für die einen sind wir so und für die anderen so. Aber fast für alle sind wir willkommen und sind wir Brüder. Ich habe neulich was ganz Schönes erlebt und da gehe ich jetzt auf die nationale Ebene. Ich bin in verschiedenen Leitungskreisen national und auch da bin ich dazugekommen, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe mich nicht beworben, ich habe nicht gewusst, dass die Gebetshaus Freiburg sehen. Und doch ist es so, dass die sagen, einer der Leiter von einem solchen Kreis, wo Bischöfe und so weiter alles drin sind, Leiter von großen Freikirchen, hat gesagt, ohne Gebetshäuser geht's nicht mehr. Die heißen euch willkommen. Vielleicht wissen sie es noch nicht. Aber die Kirche in der Schweiz braucht euch. Die Kirche in der Schweiz betet vielleicht mehr als die Kirche in Deutschland. Aber Freunde, viel ist es auch nicht. Die Kirche braucht Menschen, die ihnen, und das ist das dritte prophetische Zeichen, sagt, Gebet kann schön sein. Mein Gebetsleben hat sich verändert, als ich Jesaja 56, Vers 7, das kennen viele von euch, gelesen habe. Da steht was, dass wenn ich mich als Heide, als Heidenchrist entscheide, den Namen des Herrn zu lieben, wird er mich auf seinen heiligen Berg, also in seine Gegenwart führen. Klingt nicht besonders anstrengend, oder? Also ich will dich lieben. Und Gott nimmt uns mit auf seinen heiligen Berg, um dort was zu tun? Was steht da? Um uns zu erfreuen in seinem Bethaus. Damals dachte ich, what? Freude im Gebet, das kenne ich gar nicht. Bei mir wären immer die Jeanshosen so weiß an den Knien, aber Freude im Gebet, ja, kenne ich nicht. Und damals hat sich das geändert bei mir und da wird Gemeinde gebaut. Wenn wir dieses Wort, das sage ich euch jetzt im Vertrauen, da werfen jetzt vielleicht die Pastoren unter euch Tomaten auf mich, aber ich sage es trotzdem, weil ich es überall sage, wenn wir dieses Wort im Umkehrschluss nehmen, das Jesus wiederholt hat, mein Haus wird ein Bethaus sein, und sagen, was sind all die Häuser, Werke, Dienste, die nicht auf dem Fundament des Gebets stehen, sind sie noch Häuser Gottes? Oder sind sie christliche Dienste, Werke und Gemeinden, die es gut meinen, aber nach 10 Jahren gibt es immer einen Mitarbeiterwechsel, weil die Mitarbeiter der ersten 10 Jahre sind ausgebrannt und jetzt kommen neue Mitarbeiter, die rennen auch wieder 10 Jahre wie die Verrückten und brennen dann aus. So funktioniert es nicht. Und die einen oder anderen von euch wissen das. Gebet ist die Grundlage all dessen, was wir tun. So, und jetzt war das so, Gebetshaus Freiburg ist eingeladen, die Gebetshausszene, natürlich die Augsburger, mit denen wir eng verbunden sind, auch, ist eingeladen, mitzusprechen bei der Frage, wohin geht die Kirche in Deutschland? Was sind die nächsten Schritte? Ich war, wann war das, Johanna, vor 4 oder 6 Wochen war ich bei einem Treffen mit 200 Leitern aus Deutschland. Es war so abgefahren, das zu sehen. Es war das erste Mal in der Größe, dass ich das gesehen habe, vom rumänisch-orthodoxen Metropolit, also Erzbischof, bis katholische Bischöfe, evangelische Pfingstler, Bundesleiter, Gnadauer Verband und alles Mögliche waren zusammen, um den Herrn zu suchen und zu beten. Und da hat es geprickelt in der Atmosphäre. Hätten wir angefangen, über Theologie zu reden, wäre es schwierig geworden. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben über Leidenschaft geredet. Wir haben uns die Frage gestellt, wo ist die Leidenschaft in der Kirche? Und wo kommt die Leidenschaft wieder her? Was können wir tun? Und was wir erkannt haben, ist, wir können eins tun, einander lieben und miteinander den Herrn anbeten und miteinander Fürbitte tun. Das war so witzig, eine Anekdote noch, Der rumänisch-orthodoxe Metropolit, den fand ich interessant, weil ich mich viel mit den Wüstenvätern beschäftigt habe und jeden Tag mindestens eine halbe Stunde das Jesusgebet bete. Und er hat mir ein paar Sachen gesagt, die ich interessant fand. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt deinen Segen haben. Also mich hat noch nie so ein abgefahrener Orthodoxer gesegnet. Das wollte ich unbedingt haben. Bin nicht umgefallen, bin ganz normal geblieben. Aber was ich nicht wusste in Folge, war, dass er dem rumänisch-orthodoxen Priester in Freiburg anruft und sagt, du musst unbedingt diesen Typen vom Gebetshaus kennenlernen, der ist orthodoxer als du. Das war ein echtes Kompliment für mich. Ja. So, die Wertschätzung, die wir als Gebetshausleute für die Kirche haben müssen, die muss echt sein. Wenn ich solche kritischen Punkte benenne, wie ich es vorhin getan habe, heißt es nicht, dass die Gebetshäuser besser wären oder die Gebetshäuser die Ablösung darstellen für das Modell der Kirche, wie wir es bis jetzt gehabt haben, sondern dass die Gebetshäuser eines ihrer Mandate erkennen dürfen, nämlich auf die Knie zu gehen und zu ringen für die Kirchen und Gemeinden in unseren Städten und in unserem Land. Zuletzt die globale Perspektive und dann auch das vierte prophetische Zeichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Gebetshausmitarbeiter seid. Wir verbringen jeden Tag einige Stunden im Gebet und uns wird manchmal gesagt, ja, das ist ja ein Traumjob, muss man ja nichts machen, so easy. Und ich sage dann gern, okay, leb mal eine Woche mit mir. Wir haben unsere Praktikanten, wir haben ständig Praktikanten, die 4 Wochen Praktika machen, Vollzeitpraktikum. Und da kann man so eine schöne Kurve sehen. Die steigen aus ihrem Beruf für 4 Wochen oder in den Sommerferien, in den Semesterferien und denken, 4 Wochen Himmel, super, nur beten, nur mit dem Herrn sein. Und die kommen so hoch motiviert, aufgepumpt bis zum geht nicht mehr ins Gebetshaus. Und dann kommt die erste Woche und es macht so nach 2 Tagen. Und dann geht es am Freitagabend ziemlich weit runter und dann realisieren sie, ich habe noch 3 Wochen. Wie soll ich 3 Wochen beten, 4 Stunden am Tag überleben? Und am Ende dieser 4 Wochen sind sie aber wieder da, in der Regel. Wir hatten bisher von den vielen, vielen Praktikanten nur eine, die abgebrochen hat, weil sie gemerkt hat, dieser Lebensstil ist nichts für sie. Aber es kostet uns was, so ein Leben zu führen. Und es muss gewollt und eingeübt werden. Und in dieser Gegenwart Gottes passiert etwas mit uns. Wenn nichts passiert, dürfen wir uns die Frage stellen, wem wir da eigentlich begegnen. Auch dazu ein kleines Beispiel. Ich habe einem Pastor zugehört auf einer großen Konferenz, der hat Folgendes gesagt: Wenn wir Gott begegnen, musst du Spuren hinterlassen an unserem Leben. Und er hat das Beispiel benutzt von, stellt euch mal vor, das kann ich jetzt auf mich beziehen, ich wäre auf 17 Uhr terminiert gewesen und um 5:30 oder bin ich immer noch nicht da. Der Manuel und die Katrin, die werden ganz nervös, wo ist denn der Rainer? Ja, was ist mit dem los? Und dann komme ich eine halbe Stunde zu spät zur Tür hinten rein, die Brille, 45 Grad auf dem Gesicht, kaputte Gläser, zerrissene Hose, blutig und verstruppelt. Und dann sagt der Manuel zu mir, ja, Rainer, was ist mit dir passiert? Und dann habe ich gesagt, du, mir ist unterwegs ein Bus begegnet. Und dann hat dieser Pastor die Frage gestellt, wenn wir so aussehen, wenn uns ein Bus begegnet, wie müssen wir aussehen, wenn wir Gott begegnen? Der Schönheit in Person, der Liebe in Person. Und wenn uns Menschen fragen, sag mal, ihr müsstet doch missionieren gehen und so weiter, dann vergessen sie, dass derjenige, der diesen Mann am Kreuz Stunde um Stunde um Stunde anschaut und zu ihm betet, dass der nicht anders kann, als von der Liebe, die dieser Mann am Kreuz für die Verlorenen hat, entzündet zu werden und die Verlorenen zu lieben. Und dann vielleicht ein effektiverer Missionar zu sein, einfach durch das, dass er ist. Habe ich noch eine Geschichte? Persönliche Geschichte. Johanna und ich reisen gerne nach Kreta. Kreta ist eine schöne Insel. Wir haben dann ein super süßes Hotel entdeckt von vor ein paar Jahren bei einem ganz netten Griechen. Und am Rande eines Dorfes, direkt an der Küste. Und da waren wir ein paar Jahre. Und dann hat uns der Georgios gesagt, Rainer, wir müssen die Preise erhöhen wegen der damaligen Griechenland-Krise oder der immer noch währenden. Und wir müssen die Preise erhöhen. Jetzt weiß der, was wir für einen Lebensstil leben, was ich vom Beruf bin. Und Johanna und ich haben dann gesagt, also wir könnten das hinkriegen zu uns. Wir könnten das hinkriegen, aber das ist uns zu teuer. Und dann haben wir dem Georgios geschrieben, haben ihm geschrieben per E-Mail, du, wir werden nächstes Jahr nicht kommen, aus dem und dem Grund. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben, genau den Grund. Aber wir haben abgesagt. Dann kam eine Mail von ihm zurück. Dann hat er geschrieben, ich mache euch ein Angebot. Dann hat er uns einen Preis günstiger als der alte Preis gemacht. Und seine Begründung war, ich möchte die Atmosphäre, die ihr in mein Hotel bringt, nicht verlieren. Und wir haben weder Tote auferweckt, noch Dämonen ausgetrieben, noch beim Mittagessen in Sprachen gesprochen. Wir waren einfach da und haben gebadet. Und dann hat dieser Georgios hat dann mitgekriegt, immer mehr von unserem Leben und unserem Gebetsleben. Und dann hat der Hoteldirektor eines Tages zu mir gesagt, kannst du mich beten lehren? Und dann haben wir einen Online-Kurs gemacht, von Deutschland nach Kreta, wie Gebet funktioniert. Und er war gar kein Christ. Das heißt, am Anfang musste ich ihm erklären, ja, zu wem bete ich denn da überhaupt? Wir haben heute noch Kontakt. Und diese Form von Evangelisation, die liebe ich. Wenn Menschen sagen, du, ich rieche was an dir. Ich kann dich riechen. Ja? Und was ist denn das? Ich bin überhaupt kein Evangelist im klassischen Sinne, aber ich habe Menschen gern. Und mit Menschen zusammen zu sein und sein zu dürfen und das Bewusstsein in sich zu tragen, dieser Jesus wohnt in mir. Das kann alles verändern. So, letzter Punkt. Wir werden geprägt. Gebetshäuser stehen als prophetische Zeichen für den Ruf Gottes nach Heiligkeit. Und wenn wir das Wort heilig hören, dann denken wir, so, ja, wir müssen alles richtig machen und uns richtig anstrengen und dürfen keine Krimis mehr lesen oder sonst irgendwas. Ich will nur so viel dazu sagen. Ich habe entdeckt, nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Heilig zu sein heißt zu sein wie Jesus. Heil zu sein, schön zu sein, vollkommen zu sein, geliebt zu sein. Nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben und dafür stehen die Gebetshäuser. Wie ihr vielleicht auch schon, habe ich Leute im Gebetsraum gesehen, wir machen keine Seelsorge, aber ich habe Leute im Gebetsraum sitzen sehen, Monat um Monat um Monat und auf, aufblühen in der Gegenwart Gottes. Ohne Seelsorge, ohne alles, einfach in der Gegenwart Gottes. Wie wunderschön. Leute, die in den Gebetsraum stolpern aus der Stadt und dann Fragen haben. Was macht ihr da? Und ja, es ist so herrlich zu sehen. Das sind die vier Zeichen. Das ist der persönliche Preis. Das ist unser Einfluss in der Stadt, unser Einfluss im Land, den die Gebetshäuser immer mehr bekommen werden, wenn wir demütig bleiben und wenn wir nicht über Gebet reden, sondern beten. Und wir werden weltweit eine Erweckung erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und diesen Satz habt ihr schon 3000 Mal gehört. Ja? Und jetzt habt ihr einen Skeptiker vor euch, aber ich werde bei unserem Konvent wahrscheinlich auf diesen Punkt genauer eingehen und damit bin ich am Schluss meines Vortrags. Will Folgendes noch sagen. Ich möchte euch die drei Bücher ans Herz legen. Der Manuel hat mir nicht verraten, wie weit von der Casino-Tiefgarage bis hierher ist, mit einem Karton mit gefühlt 90 Kilo. So jung bin ich auch nicht mehr. Ja? Danke für dein Vertrauen, aber ich musste zwischendurch Pause machen. Und nicht nur einmal. So, was ich damit sagen will, nehmt mir doch Last ab. Tut euch doch was Gutes. Ich weiß nicht, wie grün ihr seid, aber in Deutschland ist mein Standardwerbespruch, wenn ihr heute was für den CO2-Ausstoß oder gegen den CO2-Ausstoß machen wollt, dann kauft mir Bücher, dann fahre ich mit dem Auto heim und habe viel weniger Abgas hinter mir, weil das Auto so leicht ist. Also sucht es euch aus, jedenfalls möchte ich euch diese drei Bücher empfehlen. Brande nicht unser Herz, Leidenschaft, wie die Schönheit Gottes unsere Leidenschaft weckt. Ich glaube, dass es möglich ist, jahrzehntelang Christ zu sein und immer verliebter zu werden in Jesus. Ich glaube daran, dass die Kirche Leidenschaft, die sie verloren hat, wiedergewinnen kann. Und ich habe vieles in diesem Buch, was funktioniert und was nicht erst funktioniert, seit der Rainer Harter anwendet, sondern was seit Jahrhunderten oder noch länger funktioniert. Das zweite Buch, das ich euch ins Herz legen will, habe ich gerade erwähnt. Das Buch über Heiligkeit, Majestät, Eintauchen in die faszinierende Heiligkeit Gottes. Heiligkeit wird so falsch verstanden und ich möchte euch das ans Herz legen, auf eine Reise mit mir zu gehen in diesem Buch, um die Schönheit der Heiligkeit zu entdecken. Und das Letzte für die Gebetsfuzzis oder noch nicht Gebetsfuzzis. Ich habe ein Buch geschrieben, die Gebetshausbewegung. Mir war es ganz wichtig zu belegen, gerade den Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der Gebetshausbewegung, aber auch denen, die sich dafür interessieren, wo kommt es eigentlich her? Ist es eine neue Idee? Ist es jetzt wieder so eine neue Welle und in 10 Jahren redet kein Mensch mehr davon? Oder was ist es? Also biblisch fundiert, ein Blick in die Kirchengeschichte, ein ausgedehnter Blick in die Kirchengeschichte und ein Überblick über das, was heute passiert weltweit mit der Gebetshausbewegung. Diese drei Bücher gibt es draußen neben unseren Live-CDs aus dem Gebetshaus und so weiter und so fort. Da könnt ihr Johanna und mich unterstützen, indem ihr uns Last abnehmt. Sonst muss der Manuel nämlich den Karton tragen zum Casino. Und ich möchte am Schluss noch ein Gebet sprechen, will euch einladen zu unserem Konvent, das ich erwähnt habe. Wir werden von 18. bis 20. Oktober, Donnerstag bis Samstag in Freiburg, eine Veranstaltung haben für Beter, Anbeter und noch Nichtbeter. Also du hast keine Ausrede, wenn du kein Beter und kein Anbeter bist, bist du vielleicht noch Nichtbeter, dann bist du genau richtig. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Ich glaube, es sind noch 150 ungefähr frei. Wenn ihr kommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, diese Tage mit uns zu verbringen. Es gibt 12 Workshops zu den Themen rund ums Gebet. Ihr könnt es auf unserer Webseite anschauen. Es gibt Plenumsveranstaltungen mit tollen Rednern. Wir werden ausgedehnte Lobpreiszeiten und Gebetszeiten haben. Wir werden auch da nicht nur über Gebet reden, sondern wir werden auch da miteinander beten. Das findet alles in der City statt, der Innenstadt, in der Fußgängerzone, wo auch das Gebetshaus ist. Die Workshops sind in unterschiedlichen kirchlichen Räumen von der katholischen Kirche und so weiter. Also ihr bekommt auch einen echten Eindruck von der Ökumene in Freiburg, wie wir sie leben. Herzlich eingeladen dazu. Vielleicht sehen wir uns. Jetzt mag ich noch ein Gebet beten. und euch im Gebet auch nochmal herausfordern. Vielleicht mögt ihr mal die Augen zumachen. Ich will euch nicht manipulieren, aber wer so frei ist, der kann das gern machen. Vater, ich will beten für diese wertvollen Menschen. Jetzt habe ich so viele Worte gemacht. Und ich bete, dass all das, was nicht von deinem Herzen kam, dass das gerade hinten rüber fällt, wieder wegfällt. Aber Gott, diese ein oder zwei Worte oder Sätze, die von dir inspiriert waren oder lebendiges Wort für den einen oder die andere hier in diesem Raum waren, die bitte ich, dass du sie highlightest, dass du sie hervorhebst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in diesem Raum Beter berufst, dass du in diesem Raum Menschen in deine Schönheit siehst, dass du Menschen, die hier gegenwärtig sind, freisetzt, um einen Lebensstil des Betens, des Fastens, des Suchens, des Liebens und des Sich-Verschwendens zu führen. Vater, wir brauchen in dieser Stadt berufene Beter. Wir brauchen Männer und Frauen, die freigesetzt sind, zu beten, weil du es wert bist. Und die freigesetzt sind, zu suchen, weil du es wert bist. Und die freigesetzt sind, Fürbitte zu tun, weil die Kirche und die Verlorenen es wert sind, dass wir das tun. So bitte ich dich, Herr, berufe du jetzt Menschen in diesem Raum, Mitarbeiter zu werden, hier in diesem Gebetshaus, ihr eigenes persönliches Gebetsleben zu intensivieren, nachzuforschen, was es bedeutet, zu beten und dein Herz zu suchen. Und Herr, wenn du das mit mir machen kannst, kannst du es mit jedem. Und so bete ich darum, dass du es tust. Ich segne euch in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.